Hallo David.
Ja, hallo Robert.
Ich kann dir heute mal eine Sache sagen und das ein bisschen zum Glück, weil ich dich gerne habe.
Ja.
Dein Dickschädel hat auch Vorteile.
Das stimmt, ja. Ich habe tatsächlich gedacht, so wenn eine Sache offenbar bei mir ordentlich hält, dann auf jeden Fall die Knochenstruktur. Ich bin nämlich die Tage gestürzt mit dem Fahrrad.
Ihr hättet mal den anderen sehen sollen.
Ne? Ja, den Asphalt, da ist ein Riesenloch drin. Nee, es sieht wirklich so aus, als hätte ich mich geprügelt, aber man sieht an den Schürfwunden am Rest des Körpers, dass es nicht so gewesen ist. Bin vorn übergefallen bei ordentlichem Tempo, bin ins Straucheln gekommen und direkt auf dem Gesicht gelandet. Da hätte tatsächlich auch, also ich bin ohne Helm gefahren, was wieder natürlich super dämlich ist, aber der Arzt meinte hinterher, ich habe natürlich checken lassen, ob was gebrochen ist, zum Glück nicht. Der meinte so, ja, ein Helm hätte da jetzt auch nicht so viel. Es gibt so Spezialhelme, meinte er, die auch um den Hals herum irgendwie, kann man die so schnallen. Da wäre das
ja,
dann
ja,
wahrscheinlich besser geendet.
Das, aber das sind so Airbags, die kosten so, ich glaube so ab 170 geht's los. Die waren früher mal 300 Euro. Und bei Sturz springen die dann wie so ein Airbag auf und ziehen sich über den Kopf drüber. Ja, sowas gibt es. Aber die sind ziemlich schwer im Nacken. Also ich fand die unangenehm beim Fahren, ehrlicherweise immer.
Ja, na, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eine Weile, wenn ich Fahrrad fahre, nur noch sehr langsam fahren und werde mir jetzt endlich mal einen Helm holen.
Ja.
Das habe ich nämlich viel zu lange falsch gemacht. Ja, also deswegen, es ist alles gut, aber ich sehe aus, als wäre ich mit Uwe Boll in einen Boxkampf geraten. Haben auch viele geschrieben, war es Uwe Boll, war es Robert, wer war es? Es war der Asphalt.
Gute Besserung und hoffen wir mal, so in 2-3 Wochen ist das Gröbste wieder weg.
Ja, ich muss am Wochenende, ist ja der Batman Day. Hier im Zoopalast wird unter anderem, also alle 3 Christopher Nolan Filme werden nochmal gezeigt und ich stehe dann vorne und moderiere die an. Weiß gar nicht. Ich hatte schon angeboten, ich könnte mir einfach das andere Auge auch noch schwarz malen und eine Batman-Maske überziehen. Dann bin ich halt im richtigen Flair.
Ach, das wird schon, das wird schon. Ja. Ganz ehrlich, Zoopalast, das erkennt man doch gar nicht mehr. Das ist ja so ein Abstand zur Bühne und spätestens ab Reihe 5 sieht man das doch kaum. Insofern,
ja,
das
genau.
Wird schon. Das
oder ich sage einfach, sie sollen das Licht auslassen.
So. So, kommen wir aber mal zur eigentlichen Folge, liebe Leute. Und zwar reden wir heute natürlich über ein paar Filme, die wir mal wieder mitgebracht haben, aber auch über das Filmfestival Venedig. Das ist geendet am Samstag mit seinen Preisen. Und das ist eines der größten und das älteste Filmfestival. Und wenn es darum geht, zu gucken Richtung Awards-Saison, was für Filme sind nicht uninteressant, sind natürlich einige Titel dabei. Ne? Und da wollen wir ein bisschen drüber schauen, ja, ob Roman Polanski, ob der neue Film von David Fincher oder auch der neue Yorgos Lanthimos und viele, viele mehr. Es gibt da echt einiges, was wir durchgehen wollen. Und das wollen wir heute machen. Und damit beginnt auch direkt mein Trivia. Hast du Lust, David?
Ich habe Lust.
Hast du Lust auf Geschichte?
Also, ich bin ja ein Geschichtsprofi. Ich kann ja gar keine Geschichtsdaten. Deswegen bitte, klär mich auf.
Also, das Ding ist doch, stell dir mal vor, David, wir haben beide, jetzt nehmen wir mal nicht Film, sondern wir sammeln gerne Briefmarken. Ja, wenn du und ich gerne Briefmarken sammeln, aber kaum.
Hab ich mal gemacht.
So, kaum jemand anders sammelt aber Briefmarken. Jetzt lernen wir uns aber kennen und stellen fest, boah, wir sammeln doch beide gerne Briefmarken, wie cool. Wollen wir nicht noch mehr Leute kennenlernen, die Briefmarken malen? Dann bilden sich ja sogenannte Interessengemeinschaften, richtig?
Mhm.
Und in der Filmwelt, wir wissen ja rund um die Lumières, Ende 19. Jahrhundert, das erste Bewegtbild, die ersten kleinen Filme, die entstanden sind, ist die Filmindustrie geboren und ganz am Anfang gab es quasi diese Enthusiasten und Filmemacher und sogenannte Filmclubs. Und das ist im Grunde der Nährboden, auf dem überhaupt erst Interessengemeinschaften aus der Filmwelt entstanden sind. Aber während das in Europa halt Ende des 19. Jahrhunderts passiert, entwickelt sich ja auch mit dem Stummfilm in den 20er Jahren in Hollywood seine ganz eigene Industrie. Und das fand man nicht unbedingt so geil in Europa, weil man ja auch ganz klar wusste, das ist doch eigentlich unsere Industrie und wir machen doch die tollsten Filme. Und bei uns wurde doch so viel erfunden, ums Filme machen. Und weißt du, wie die Geschichte des Filmfestivals dann eigentlich losging?
Nee.
Ausgerechnet mit einem Diktator. Es ist Mussolini in Italien, der sagt, naja, also wir müssen unsere Filme auch ein bisschen beschützen. Wir wollen hier schon mal einen Ort machen, wo wir italienische Filme feiern und europäische Filme feiern. Und vor allem kann man dann auch ein bisschen politische Propaganda durchdrücken. Und so ist es, lass mich nicht lügen, 1932 soweit, dass das erste Filmfestival geboren wird, was heute das Filmfestival von Venedig ist.
Ja.
Und damit ist es das älteste Filmfestival. Und natürlich, weil Italien und Deutschland damals im Verbund miteinander waren und Verbündete, gab es auch den Preis für den besten ausländischen Film. Aber den hat innerhalb von 8 Jahren 4-mal Deutschland gewonnen. Und das fanden wiederum andere europäische Filmländer nicht so geil, dass sich dann irgendwann die Franzosen sagten, naja, es kann ja nicht sein, dass wir hier nur deutsche und italienische Filme in Europa gefeiert werden. Leni Riefenstahl hat damals ja auch sehr bekannt geworden, gerade auch um die Olympischen Spiele, die Aufzeichnung von 1936. Mhm. Und dann sagten die Franzosen, jetzt wollen wir auch ein eigenes Filmfestival. Und was wurde dann geboren, David? Das kannst du mir natürlich sofort sagen.
Cannes.
Das Filmfestival von Cannes entstand aus dieser Sorge heraus, der französische Film muss doch auch gefeiert werden. Und zwar 1939 wird das erste Mal Cannes ausgetragen. Ganz blödes Timing nur, und zwar am 1. September. Beim ersten Filmfestival von Cannes wurde nur der Eröffnungsfilm gezeigt, weil in der Nacht die Deutschen die Polen angegriffen haben. Aha. Und der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Dann wurden die Filmfestivals über den Zweiten Weltkrieg ausgesetzt. Und in den 50er Jahren, nachdem dann Cannes sich etabliert hat als jährliches Festival, nachdem auch Venedig sich etabliert hatte, gab es natürlich den großen Ost-West-Konflikt. Und so hat sich die Berlinale dann gezeigt in den 50er Jahren, um auch einen Austausch auf politischer Ebene zu haben und zwischen Ost und West. Und nachdem man diese drei großen europäischen Filmfestivals hatte, merkten auch die Amerikaner, na, da sollten wir eigentlich ja auch mal was haben. Und so wurde das New York Filmfestival in den 60er Jahren etabliert. Ehe dann in den 70er Jahren, und ich bin gleich durch, auch die Kanadier sagten, naja, aber das kann ja in Nordamerika nicht das Einzige sein. Da ist das Toronto International Filmfestival entstanden, was ja jetzt gerade läuft, während wir hier reden. Ja. Das ist hier gerade. Und auch in den 70er Jahren haben sich dann noch zusätzlich rund um Salt Lake City ein bekanntes Festival gegründet, was eigentlich mit älteren Filmen erst zu tun hatte, ehe Robert Redford 1985 das neu formiert hat. Und zwar gemeinsam formiert hat er das mit dem gerade erst 4 Jahre alten Sundance Institute. Und damit ist das Sundance Filmfestival entstanden. Und das ist so ungefähr die Geschichte der, nehmen wir New York mal ein bisschen außen vor. 5 großen Filmfestivals: Cannes, Venedig, Berlinale, Toronto und Sundance.
Das heißt, wenn wir jetzt unserer Linie treu bleiben wollen und alle Erfinder eines Festivals einladen oder beziehungsweise die Leute, die so ein bisschen dafür verantwortlich sind, nach dem Filmfest müssen wir als nächstes Mussolini einladen.
Oder Robert Redford. Oder Robert beide.
Ja, na gut.
Oder Robert Redford, der Mussolini spielt.
Dann lass doch mal deine Kontakte spielen, Robert. Du kennst doch alle in der Film.
Ich gehe da auf meine Datenbank, weil alle mit gleichem Vornamen sind vernetzt. Und dann schreibe ich Robert hier.
Du bist in so einer WhatsApp-Gruppe und schreibst so Robert und alle so, ja.
Ja.
Nicht du.
So sind wir. Ja, so sind wir. Ah, ja. Und so machen wir das. Und das, ja, ist so der Hintergrund Filmfestivals. Warum, wie, wann sie existierten, im ganz Schnellabriss. Aber das reicht ja auch. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du hast letzte Woche schon angekündigt, dass wir ganz viel so Kleinvieh gesehen haben, aber das macht ja bekanntlich auch Mist.
Ja, sogar viel Mist.
Sehr viel Mist. Ich habe noch eine Serie mitgebracht. Ich kann dir mal aufzählen. Ich habe Dogman geguckt, den Eröffnungsfilm des Fantasy Filmfest, der jetzt in Berlin am Mittwoch eröffnet. In Frankfurt lief der ja schon. Dann habe ich einen Film geguckt, der bisher nur in Amerika zu haben ist, aber den wollte ich trotzdem mal kurz besprechen. Und dann kann ich endlich was zu Special Ops Lioness sagen, dieser Serie auf Paramount Plus. Und wir haben noch beide Haunting in Venice gesehen. Ein Agatha Christie-Buch, das jetzt ein Film von Kenneth Branagh geworden ist, was keinen deutschen Namen hat.
Ja, also der dritte Film ja auch in der Reihe, ne?
Genau. Und also ein Buch ist, das nie so richtig bekannt gewesen ist. Es ist skurril, dass er sich das ausgewählt hat. Aber ja, können wir gleich drüber sprechen.
Es hat ja auch einen ganz anderen Titel und einen ganz anderen Schauplatz, ne? Das war mal Halloween Party, hieß das Buch.
Ja.
Von 69. Ist der 60. Roman von Agatha Christie. Und hieß im Deutschen Die Schneewittchenparty.
Ah.
Also es hat mit The Haunting in Venice hängt das gar nicht zusammen. Das ist ein ganz losgelöster Titel. Und auch an einem anderen Ort als die eigentliche Handlung. Insofern.
Ach, das basiert quasi gar nicht auf einem Buch.
Doch, die Geschichte schon, aber die haben einfach den Ort verlagert und ja. Aber dieses Mystische und so soll da schon alles drin
vorkommen. Oh ja, wir kommen gleich drauf.
Ja, ich habe euch noch Trauzeugen mitgebracht. Deutscher Film, der diese Woche in den Kino startet. Liam Neeson ist auch noch zurück. Und ich habe euch den von den Kritikern bestbewertetsten Film des Jahres mitgebracht bis jetzt. Verstehe ehrlicherweise nicht, warum. Aber dazu später mehr. Und dann haben wir noch Venedig. Und damit sollten wir einfach mal direkt anfangen, weil sonst, das ist einiges an Programm. Bei Dogman wollte ich noch fragen, wäre es für dich okay, wenn du nur so ein bisschen guckst, wie tiefes Wasser ist? Weil nächste Woche habe ich den selbst auch gesehen. Und dann könnten wir ausführlich aus zwei Perspektiven reden. Oder sagst du, nee, das liegt dir so auf der Seele, da willst du jetzt ausführlich drüber reden?
Nö, also ich nehme mal, nächste Woche werde ich dann eine ganze Menge auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben. Mhm. Wobei ich jetzt mal gucken muss, wie viel Zeit ich überhaupt dann auch dafür habe. Aber so ein paar Filme werde ich dann schon haben. Aber wir können das dann ja dann einfach auch als Block abreißen. Ich weiß nicht, wann, ich würde mal ganz kurz nebenbei gucken, wann der startet in den Kinos. Nicht,
das dauert noch, das dauert noch.
Ja, das dauert
also noch. Also nicht im September.
Hm? Ich dachte nämlich, 12. Oktober. Ja gut, ja. Dann ist noch mehr als genug Zeit. Dann machen wir die nächste Woche. Ich sage einfach mal, in meiner Liste der schlechtesten Filme des Jahres ist wieder ein Film. Also da ist jetzt, sind jetzt zwei Hundefilme drin. Neben Doggy Style hat sich jetzt auch Dogman eingefunden. Ich fand den absurd scheiße. Der war richtig müllig. Aber ja, kleiner Teaser, wir reden dann nächste Woche drüber. Und dann bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Weil ich habe alles gelesen. Der wurde ja auch in, ich glaube, Venedig gezeigt jetzt.
Genau, ja.
Und hat da, das hatte ich dann schon gesehen, überall, es gab ein paar gute Kritiken, aber der wurde eher zerfetzt von den Kritikern. Also so mit 1-Stern-Bewertungen. Das heißt, ich bin diesmal nicht zu weit ab, aber ich habe auch schon Leute gelesen, die geschrieben haben, brillant, Filmstarts hat zum Beispiel 4,5 Punkte gegeben.
Oh.
Ja, ey, Filmstarts ist manchmal ganz, ganz krass, wie weit die entfernt sind von dem, wie wir einen Film finden. Was natürlich nichts heißt, aber es ist ja interessant, was für ein Spektrum manche Filme aufmachen.
Dann bin ich sehr gespannt, ich gucke den morgen, also wenn ihr die Folge hört, gestern, weil dann das Filmfest, Fantasy Filmfest in Berlin eröffnet wird, aber mir grault es ehrlicherweise. Aber ich habe die Woche schon zwei Sachen geschaut, David. Ich weiß nicht, ob es noch wirklich, ob es sehr viel schwieriger werden kann, sagen wir mal so. Ja, soll ich die beiden mal eben machen?
Ja, ich lass mich doch mal raten. Also Retribution und Trauzeugen.
Ja, welchen willst du zuerst hören? Komm, du hast eine freie
Wahl. Mach mal Trauzeugen, komm, ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja beide neulich, als wir im Kino waren, ach, ich weiß gar nicht mehr, was wir geguckt haben, aber da liefen hintereinander weg zwei Trailer. Mhm. Einmal Trauzeugen mit, und lass mich versuchen, es zusammen zu bekommen, Edin Hasanovic spielt.
Also, eigentlich heißt er Edin. Aber ich nenne ihn Edin, den kennst du ja seit 20 Jahren. Edin
fährt auf eine Hochzeit und trifft da eine junge Dame. Ist das nicht sogar Neelam? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und die beiden finden sich dann nicht, also ich glaube, die streiten sich und aus diesem Streit wird dann eine Liebe oder so. Der andere Film war Wochenendrebellen, der auch sehr schrecklich aussah. Und,
da gehe ich zur Premiere nächste Woche.
Oh, okay. Ja, also wir haben ja hier viel über das deutsche Kino gesprochen und wie die sich von der Struktur, auch von den Thematiken immer sehr ähneln, wie selbst die Poster gleich sind. Und das sah genau nach, ne, Trauzeugen ist auch so ein Name, sah nach dem aus, was man immer und immer wieder bekommt. Ist es das?
Ach, leider schon. An der Stelle will ich gerne einhaken. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr beide noch dazu kommen, uns mal das Lehrerzimmer anzuschauen. Weil ich glaube, um ein schönes Beispiel zu liefern, sollten wir den vielleicht noch gucken. Spätestens, weil er ja auch für Deutschland ins Oscar-Rennen geht. Ne?
Auch, wie hieß der denn nochmal? Roter, ach, den habe ich auch auf meiner Watchlist noch. Der lief dieses Jahr auch. Red mal weiter, ich gucke mal kurz.
Also Trauzeugen, David lag so, ging so grob in die richtige Richtung. Der eine ist Jakob, Scheidungsanwalt, die andere ist Paartherapeutin Marie und die haben gemeinsame Freunde, die werden heiraten. Und diese Hochzeit droht ins Wasser zu fallen, weswegen die gemeinsam die Hochzeit retten müssen, aber sind so grundverschieden mit ihrer Einstellung zu Beziehungen und zu Liebe, dass es natürlich irgendwo krachen muss. Nun, Edin und ich, wir kennen uns, glaube ich, inzwischen seit 20 Jahren. Uns begleitet ein langer gemeinsamer Lebensweg und auch eine lange Freundschaft. Und deswegen tut es mir, und das möchte ich an der Stelle immer sagen, besonders weh, wenn ich keine so guten Worte habe für was, wo er mitmacht. Möchte aber auch ihm zugutehalten, dass er keine kleine Rolle in im Westen nichts Neues gespielt hat. Er ist ein toller Schauspieler. Und für mich ist das hier gleich ein Beweis mehr, dass Schauspieler alleine eben auch nicht einen Film komplett tragen können oder vernichten können. Weil was bei Trauzeugen wirklich schwierig ist, ist so ziemlich alles. Leider. Beide Hauptfiguren, dieser Scheidungsanwalt und diese Paartherapeutin, bekommen gar keinen Hintergrund, wo kommen die denn her? Warum haben die ihre Berufe ergriffen? Die bekommen kein Futter als Charakter, sodass ich sie verstehe. Sie bekommen damit keine Fallhöhe, weil eine Komödie funktioniert auch immer nur richtig gut, wenn Figuren auch etwas Tragisches haben. Und sie ist so gezwungen, diese Komödie darauf halt lustig zu sein, wenn Jakob die ganze Zeit am Anfang, wenn die Karriere gut läuft, rumtanzt und rumspringt und überall sich so übertrieben, overacted, über alles Mögliche freut, passt das nicht in die Figur eines Anwalts, der sonst seriös auftritt? Wie ist der überhaupt zu diesem Punkt gekommen? Das darfst du dich gar nicht fragen. Und genauso auf der Gegenseite hast du so oft so ganz, ganz flache Gags, wo ich immer wieder im Kino merkte, Mann, das ist so drüber. Da wird dann hier eine Taube von einem Hund gefressen und dann wird dann rumgeschrien, weil irgendwas irgendwie nicht richtig passt. Und der Film ist generell sehr, sehr laut und dieses Overacting dominiert die ganze Zeit, während du am Ende aber merkst, es gibt ein paar Momente, wo sie ehrlicher sein wollen. Aber da holt dich auch schon das Technische ein. Die Musik, wenn du nicht gerade auf 2, 3 bekannte Songs setzt, ist wie aus der Retorte so ein Zupfen von der Gitarre, so wie düm, 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 wenn irgendwas Blödes passiert. Dann hast du ganz schlechtes ADR, das verstehe ich überhaupt nicht, warum. Das war ja schon bei Manta Manta so, wo du siehst, dass dieses Gesprochene nicht synchron ist mit den Lippen. Du hast teilweise Schnitte, die so komisch wie so eine Transition ineinander übergehen, in einem Splitscreen, um zu verbergen, dass hier ein Text nicht am Stück performt worden ist. Und ich dachte immer wieder mittendrin, das ist so ein Film, wo du weißt, wie wird er ausgehen, was wird passieren und vor allem so ein Film steht und fällt damit, wenn ich 2 Figuren habe, die schon so konträr sind und die logischerweise irgendwie zueinander finden werden. Funktioniert das organisch oder nicht? Und da ist zwischen diesen beiden Hauptdarstellern nicht die Chemie. Es funktioniert nicht, dass da eine Chemie wäre, wo ich denke, hier wäre ein romantischer Boden. Mhm. Und damit sind diese 99 Minuten oder 100 Minuten ein Film geworden, den gab es so schon sehr oft. Und 2023, muss ich ehrlich auch fragen, diese Art Film, die macht man eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Ja, und das ist wirklich schade, weil diese Leute können sicherlich mehr. Und das ist es einfach nicht. Trauzeugen ist wirklich anstrengend, leider anzuschauen. Und wirklich, es tut mir leid. Ich will über niemanden, den ich so lange kenne, über ihn persönlich will ich gar nichts Negatives sagen. Aber es tut mir wirklich leid, sagen zu müssen, dass es für mich sehr anstrengend und auch eher eine Qual war, den Film anzugucken.
Es ist für mich immer total unverständlich, was da falsch läuft. Also ich wünschte, dass wir mal jemanden aus der deutschen Filmszene ranbekommen könnten, der mal wirklich Antworten geben würde, die echt und ehrlich sind. Weil was ich nicht verstehe, ist, wie ein Edin, der ja auch den Deutschen Filmpreis schon gewonnen hat, der jetzt in... hatte der nicht?
Der hat die Goldene Kamera gewonnen, den Deutschen Filmpreis zweimal moderiert. Hat er jetzt, hat den gewonnen hat, glaube ich nicht.
Ne? Ah, dann war es aber die Goldene Kamera. Er hat auf jeden Fall mal einen Preis gewonnen. Der kann was.
Ach, einige auch. Grimme-Preis, glaube ich sogar. So.
Ja. Im Westen nichts Neues war ein hochkarätiger Film und einer der wenigen, wo man mal sagen kann, so, das ist mal auch was anderes gewesen. Ne? Der Film, den ich gerade ansprechen wollte, hieß Roter Himmel. Der hat auch viel Kritik abbekommen. Und wir haben uns schon viel die Frage gestellt, warum passiert nicht mal anderes Genre-Kino auch in Deutschland? Aber wenn Kino dann passiert, dann sind es halt so Sachen wie Trauzeugen oder Wochenendrebellen, wo ein Vater mit seinem Sohn irgendwas mit Fußball, bla bla, ne? Also auf die entweder die Tränenzieher-Nummer oder eben diese ganz seichte Comedy-Scheiße. Und ich frage mich, warum kriegt ein Edin nichts anderes angeboten oder lockt dann da das große Geld oder ist es wirklich Interesse? Also sagt er sich wirklich, liest er das Drehbuch und sagt so, oh jo, da hätte ich Lust drauf. Das würde ich gerne mal wissen.
Ich weiß über die Entstehungsgeschichte gar nicht so viel. Ich meine mich nur zu erinnern, dass der Autor von den First Steps Award, wo ich 3 Jahre Jury war, so eine Show wird ja geschrieben, ja. Ne? Dass der das Drehbuch geschrieben hat zu diesem Film. Und ich glaube, so wie ich den erlebt habe, dass dieses Drehbuch, würde ich vermuten, mal ganz anders angedacht war. Aber dann kommt so ein Buch auf den Tisch und du siehst, siehst es auch bei Trauzeugen wieder. Da hast du 5 Förderanstalten. Der Film wird dann auch von Frankfurt über einen Gag nach Frankfurt-Oder verlagert. Klar, damit das Medienboard Berlin-Brandenburg auch fördern konnte und man das Geld da mitnehmen konnte. Und an vielen Ecken und Enden wird sicherlich so ein Drehbuch zerpflückt. Ich denke nicht, dass das der Film war, der mal im Drehbuch stand. Mhm. Nun bist du dann aber irgendwann drin in der Nummer und was dann in der Post-Production entsteht, da hast du dann auch keine Macht drüber. Schauspieler haben ja mit am wenigsten Macht am Set, muss man ja, auch ehrlicherweise sagen. Ja? Die stehen zwar im Spotlight, aber am Ende können sie über den eigentlichen Film gar nicht so viel mitbestimmen.
Ja, aber mit wenn du sagst, so, Edin tut dir leid, Edin hat da ja, niemand hat Edin
mit der Pistole. Er tut mir nicht leid. Ich habe gesagt, es tut mir leid, so über einen Film reden zu müssen.
Ja. Aber das ist es eben, ne? Ihn zwingt ja dazu niemand und mich würde interessieren, warum unterschreibt man bei so einem Film? Aber diese Antworten werden wir nicht bekommen. Trauzeugen ist dann eher Quatsch, sagst du.
Naja, absolut. Also es ist wieder einer dieser Filme, die so ein bisschen auch eine Kerbe reinschlagen, wo Leute dann sagen, ja, ist halt so ein typischer deutscher Film. Und ich war dann auch auf einer Filmveranstaltung danach und hatte auch mit 2, 3 Leuten geredet, auch aus der Branche, die so den Film selber schon gesehen haben. Und es war auch dann so, also die Worte waren nicht besser als meine. Ich bin fast noch wohlwollend. Ja, und ja, was soll's. Trauzeugen ist es. Ich habe gedacht, nach dem Trailer, da war ein bisschen mehr drin. Ne? Zumal ich, habe ich einfach gedacht. Aber war es dann eben nicht. Belassen wir es dabei. Trauzeugen diese Woche im Kino. Was ich ganz interessant fand, ist, ich meine, früher konntest du denken, das ist so ein typischer Konstantin-Film, deutsche Komödie. Oder typische Warner macht es so mit Til Schweiger bestimmte Filme. Mhm. Aber das ist jetzt Paramount. Also an dem Studio alleine scheint es dann wiederum auch nicht zu liegen, sondern schon an den Produktionen dahinter. Ich kann es dir aber nicht sagen.
Am Land. Es liegt am Land und am Publikum.
Ja, okay. Ja, aber ganz ehrlich, so wenn du schaust, wie viele Leute deutsche Filme schauen, die Tendenz ist stark fallend. Insofern hättest du nicht diese Eberhofer-Reihe, wo du ja dann auch sagst, die kommt ja mit einem gewissen Witz daher. Oder einen Sonne und Beton, der über 1 Million Zuschauer macht. Oder irgend noch einen Pferdefamilienfilm, die treiben ja die Zahlen nach oben. Aber diese Art von Komödien, da gehen ja nicht Hunderttausende rein.
Nee.
Ja.
Was meinst du, wie viele Leute in Retribution gehen werden? Ein Titel, der so auch auf einem Filmcover von Bruce Willis, von Nicolas Cage, von wie sie alle heißen. Also, oder es könnte auch ein Steven Seagal-Film sein, ist nun aber Liam Neesons neuer Film, der immer noch nicht genug von Action hat. Auch da, gab jetzt so eine ganze Reihe Filme, wo du gesagt hast, nee, ich bin da wirklich wie so ein fleißiger Trooper. Ich gehe da trotzdem ins Kino und ich habe mir gedacht, so auf meinem Kanal interessiert sich keine Sau dafür und ich will das auch nicht mehr sehen. Du hast dir trotzdem gedacht, ich schaue mir jetzt einen Film an, in dem, warte mal, Liam Neeson fährt die Kinder zur Schule und stellt sich aber heraus, er hat eine Bombe unterm Autositz. Ja. Das ist
so mit Druckplatte und so. Kannst du nicht aufstehen, weil sonst explodiert das Ding, ein Erpresser ruft an. Ja, ich gucke das. Warum gucke ich das eigentlich? Also erstens, um deine erste Frage zu beantworten, wenn ich tippen müsste, 175.000 Leute gucken sich den Film in Deutschland an.
Ja?
Ja, wenn ich tippe, ja, gucken wir mal nach 4, 5 Wochen die Zahl, ich sag 175.000. Und das zweite ist, also Liam Neeson selbst mag ich ehrlicherweise gerne, ne?
Ich sehe den
immer und habe immer so Schindlers Liste und tatsächlich Liebe im Kopf, denkst doch, ist doch eigentlich ein guter. Ist doch so ein Riese mit so einem warmen Herz.
Ich finde sogar, der veredelt sogar Müll. Also selbst einen Episode 1 oder einen A-Team funktioniert mit.
Oder selbst Ted 2. Er hat in Ted 2 diese super gute. Hast du Ted 2 gesehen?
Nee, ich habe weder Ted 1 noch Ted 2.
Es gibt eine so skurrile Einkaufsszene mit ihm, die ist wirklich gut. Oder auch manchmal finden sich richtige Perlen unter seinen letzten Filmen. Zum Beispiel unter diesem ganzen Action-Thriller-Einheitsbrei war Hard Powder ziemlich cool, fand ich. Ja, das ist so ein sehr ironischer, lustiger, ich töte alle auf, sehr perfide Art und Weise Film. Sehr unterhaltsam. Ey, du hast die Story schon genannt. Und das ist auch das vierte Mal, dass dieser Film gemacht wird, ne? Es gab einen spanischen Film, der hieß, der hieß
Il Retribuciono.
Der hieß Anrufer unbekannt. Dann gab es einen deutschen Film mit Wotan Wilke-Möhring, Steigt nicht aus, auch in Berlin. Und dann gab es den südkoreanischen Film Hard Hit. Alles dreimal die gleiche Story, der gleiche Film. Und das ändert jetzt nichts daran, dass Liam Neeson dabei ist. So, wer also zusehen will, wie jemand im Auto die ganze Zeit telefoniert und ein bisschen Spannung reinbringt, weil es Liam Neeson ist, kann das machen. Jeder Berliner wird sagen, okay, dieses Auto kann innerhalb von Sekunden sich auf Kilometerdistanzen überwinden und zurück. Es gibt eine Szene, da hat der ganze Kinosaal gelacht und anscheinend auch in der Pressevorführung, weil in diesem Film wird der ausgeklügelte Plan des Erpressers gleich gleichgesetzt mit, er sagt dann, man kann sich eben verlassen, ähnlich wie auf die, man kann sich eben auf die, und dann Zitat, Pünktlichkeit der deutschen Züge verlassen. Der ganze Kinosaal hat tatsächlich sehr gegrölt vor Lachen. Ansonsten, ey, es ist nichts. Es ist ein Vater mit einer gestörten Bindung zur Familie. Die Beziehung zu den Kindern, speziell zum Sohn, das wird ein bisschen besser aufgearbeitet, als was ich dachte. Der Bösewicht und dieser ganze Plan dahinter ist wirklich Hanebüchen. Und wenn man drüber nachdenkt, wie Druckplatten und Bomben funktionieren, dann funktioniert das ganze Finale nicht, was sie sich überlegen, um aus der Nummer rauszukommen. Also, Liam Neeson rettet das Gröbste an Retribution. Ansonsten ist es auch so ein Film, wo ich die Kritik deswegen sofort danach mache, weil ich nach einer Woche schon gar nicht mehr weiß, was ich über den Film sagen soll.
Ja, sehr gut.
Ja, gut, haben wir die beiden, ja, leider schwachen Filme aus meiner Sicht.
Du hast ja letzte Woche Skinamarink noch gesehen. Vielleicht ganz kurz von dir nochmal. Du fandst es ähnlich wie ich, ne? Also
ja, ich fand es ähnlich wie du. Ich fand ein, zwei Stellen richtig gruselig. Da meinte ich auch zu Gina so, boah, ey, zum Glück gucke ich das gerade nicht im Dunkeln, weil ich hatte ja schon mal über Schlafparalyse geredet, ne? Es fühlt sich so ein bisschen so an, wie Schlafparalyse zu erleben. Mhm. Skinamarink, ja, ist wie so ein Albtraum, wenn man den auf dem richtigen Vibe erlebt. Ist der, glaube ich, ziemlich unangenehm. Aber du hast, glaube ich, auch gesagt, der ist eine Stunde zu lang und ist ja wirklich, also es ist wirklich ein ganz komisch gefilmter Film. Der hat aber auch nur $12,000 gekostet übrigens. Ja, also ja. Den hätten wir beide auch zusammen. Sollen wir auch einen machen?
Und worum was machen wir?
Naja, Schimmer der Bink.
Ey du, ich meine, wir können einfach bei dir irgendwelche Ecken filmen, den Teppich ja. Ab und zu und dann die Puperze von Cooper immer mal wieder einblenden.
Warum muss die Puperze von Cooper
rein? Na, weiß ich nicht, damit ein bisschen künstlerischer Wert reinkommt.
Ach so, genau. Also, genau, das ist dann, ach, das ist so eine Metaebene, wo wir so sagen, dass die Gesellschaft ist der Enddarm des Seins.
Und ja.
Genau, dann nehmen wir so Betonecken und Konsum und dann zeigen wir wieder Pflanzen, dann zeigen wir Regen und dann ein bisschen Trockenheit.
Ja.
Und dann bringen wir so eine lebensverändernde Ebene mit rein und Kreislauf. Und
am Ende zeigen wir dann so einen Fötus im Weltall.
Ja, am Ende
und dann ist es zeigen Kunst.
Wir, ja, und wir zeigen zwischendurch Sekundenkleber. Einfach nur, damit sie diese Ebene mit Klimaaktivismus kurz auch nochmal Leute interpretieren können. Und dann suchen wir uns bei Presseverführung den klügsten Ansatz raus, den wir selbst nicht so gesehen haben und sagen, das wollten wir erzählen. Ja.
Hauptdarsteller?
Hauptdarsteller werden drei Ameisen aus dem Garten.
Ach, guck an. Ja.
Drei Ameisen.
Ja, aber ich fände es besser, wenn das drei Menschen im Ameisenkostüm wären. Also ich fände, das müsste dann für mich Bulli Herbig sein, Till Schweiger und Edin. Der hat doch jetzt nach Trauzeugen offenbar nichts mehr zu tun. Machen wir so.
Ich sag sowas nicht. Wir könnten
jetzt mal über den nächsten Film sprechen. In dem es nicht um Ameisen geht. Ich habe nämlich noch einen gesehen, den könnt ihr euch vielleicht auf die Liste schreiben für Filme, die ihr mal outwatchen könnt für die Zukunft. Ist nämlich noch nicht in Deutschland. In Amerika haben sie den Film Cobweb, also wie Spinnennetz, haben sie genau am selben Tag released wie Barbenheimer. Und das hat genau gar nicht funktioniert. Deswegen gibt es den da in den USA jetzt gerade schon auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Da habe ich es mir auch angeschaut und dachte aber, ich möchte gerne darüber sprechen, weil der nicht übel ist. Anthony Starr, also Homelander aus The Boys, spielt da unter anderem einen Vater und der kleine Peter, der wohnt mit seinen Eltern in einem Haus, bei dem er nachts Klopfen aus der Wand hört. Und aus diesem Klopfen wird dann über die nächsten Nächte mehr und es kommen immer weitere Geräusche dazu. Und seine Eltern wollen ihm aber nicht so richtig glauben. Generell scheint bei den Eltern irgendwas komisch zu sein. Und er wendet sich dann an seine Lehrerin, die immer wieder auch zu Hause dann aufschlägt, um zu gucken, gibt's da vielleicht Gewalt im Haus? Was ist denn da los? Und währenddessen entspinnt sich so eine Geschichte, ne, Spinne, wo sich dann zeigt, dass in dieser Familie einiges im Argen liegt und dann am Ende Geheimnisse aufgedeckt werden. Der Trailer, den könnt ihr euch mal angucken, von Cobweb mit C geschrieben. Den mochte ich sehr. Der hat so ein paar nette Scares und ich finde, das Krasse ist, Anthony Starr brauchst du halt einfach nur ins Gesicht filmen. Das Problem bei ihm ist noch am ehesten, du hast immer das Gefühl, der kann ja auf gar keinen Fall der Gute sein. Ne? Dass der hier einen Vater spielt, der nicht Dreck am Stecken hat, das kann gar nicht sein. Und deswegen ist das ein schwieriges Casting, wie ich finde, weil du die ganze Zeit bei ihm erwartest, dass er jeden Moment mit seinen Augen den Jungen in zwei Hälften lasert. Macht er dann aber nicht, aber es passieren dann gegen Ende so ein paar Dinge, die Ja, mein Problem mit dem Film war, dass er große Probleme mit der Logik hat. Es kommt dann starke Plot-Convenience dazu. Also es passieren Dinge, die so typisch für Drehbücher passieren müssen, weil sie es sonst nicht anders hinbekommen. Und da wird das dann arg zurechtgebogen. Das fand ich sehr schade, weil er bis zur zweiten Hälfte sehr, sehr atmosphärisch ist. Aber dann kommt dann irgendwann auch noch ein Creature-Design dazu, was mir auch leider nicht so gut gefallen hat, wie es hätte sein können. Aber es gab Momente in Cobweb, die mir wirklich gut gefallen hat. Es ist jetzt keiner von den absoluten Hits des Jahres, aber einer derjenigen Horrorfilme, die A, gut gemacht sind, die mal ein bisschen wieder was machen, was jetzt nicht so... Ja, wobei diese typischen Dinge sind im Haus, die Geräusche machen, das hat man natürlich schon x-mal gesehen, aber der nimmt eine Wendung. Mhm. Ich finde, er dreht, es bindet das ein bisschen. Das ist nicht der typische Geist im Schrank, aber es ist auch nicht jetzt so viel mehr als das. Aber Cobweb, falls er in Deutschland kommt, werde ich euch nochmal daran erinnern, falls ihr einen VPN nutzt, könnt ihr das drüben zum Beispiel bei Amazon oder Apple TV, könnt ihr das kaufen oder nee, leihen für $7, glaube ich. Dann könnt ihr mal reinschauen, aber erwartet jetzt keinen Knaller, aber ich schaue ja mal aus nach so ein paar Filmen, die horrormäßig ein bisschen interessanter sind und das ist einer von denen.
Okay, ich sehe Anthony Starr immer richtig gerne. Ich mochte den auch schon ganz kurz wieder in diesem Guy Ritchies, der Pakt taucht er ja auf. Und ich finde, wann immer der da ist, ich bin gespannt, ob der den Sprung auf die große Kinoleinwand gänzlich schafft.
Würde ich mir wünschen.
Aber raus. Würde ich mir auch, der hat was Besonderes.
Es gibt ja so ein paar, also es gab damals den, wie hieß denn der nochmal, der bei Lost hat er diesen Arzt gespielt, Jack, glaube ich, aber frag mich jetzt nicht, wie der hieß. Der hat dann noch in so Sachen wie Bone Tomahawk mitgespielt. Dann gibt es Nicholas Coster-Waldau, der
Shotcaller zum Beispiel,
aber jetzt macht er auch auf dem Fantasy-Filmfest ist er im God is a Bullet zu sehen. Also der macht so kleine Filme, aber auch der kriegt so diesen Sprung nicht. Das würde ich mir voll wünschen, weil den finde ich total stark.
Ich finde das auch bei Michael Pitt, ist auch so einer.
Wer ist das nochmal?
Michael Pitt, oh, der war in Boardwalk Empire, früher Dawson's Creek. Der hat dann so einen Film gemacht, dieses mit diesem Auge. Hieß das, nee, irgendwas mit Identity. Michael Pitt hat so ein super spannendes Gesicht, wie ich finde. Den sieht man immer mal wieder, aber nie in den ganz großen Rollen, die eigentlich zu ihm passen würden, finde ich.
Ah, der, ja, ja. Eye Origins im Auge.
Genau, Eye Origins, genau.
Des Ursprungs. Ja, der Typ ist auch, der hatte zum Beispiel auch in Ghost in a Shell mitgespielt, über den wir letzte Woche gesprochen haben, oder in Funny Games, dem US-Remake.
Genau.
Stimmt, ja, es gibt so ein paar Namen, die man irgendwo sieht in Serien und dann kriegen die aber diesen Schritt nicht hin, Anthony Starr wäre es zu wünschen.
Ja, kurz bevor wir über Haunting in Venice reden, rede ich mal über einen Film, wo ich ehrlicherweise die Faszination nicht so richtig verstehen kann. Und zwar Fallende Blätter heißt der. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, wirklich gar nicht. Ich war ganz überrascht, als du den genannt hattest.
Ja, Fallende Blätter ist der neue Film von Regisseur. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich mit finnländischer Filmkunst auskennst. Kennst du Aki Kaurismäki?
Ja, klar.
Kaurismäki, so. Das ist sein neuer Film. Ich bin ehrlicherweise in seiner Filmografie gar nicht so sehr drin. Aber dieser Mann ist immer damit anscheinend in den Vordergrund getreten, sehr einfache Menschen zu zeigen, sehr tristen Alltag zu zeigen, relativ hoffnungslose Szenarien aufzuzeigen in seinen Filmen. Hm. Und ist dafür aber auch immer sehr gefeiert worden, weil er sehr puristisch filmt. Und das macht er in Fallende Blätter jetzt auch wieder. Fallende Blätter hat, glaube ich, eine Rotten Tomatoes-Wertung von 100%. Und überall kriegt der ganz tolle, lobende Worte und ist die Geschichte von Ansa. Die arbeitet in einem Supermarkt in Finnland. Die hat kaum Kohle, darf sich aber auch abgelaufene Lebensmittel nicht mit nach Hause nehmen und zu Hause verbringt sie ihren Tag damit. Im Radio läuft so ein bisschen als Anleihe, dass gerade die Gegenwart herrscht. Hört man Berichterstattung aus dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Das ist das eine und die lebt dann von Fertiglebensmitteln, die sie in die Mikrowelle schiebt und isst und so langsam werden mir auch die ersten 10 Minuten vom Film erzählt, dass ich in ihrem Alltag drin bin. Und dann noch die Geschichte von Olappa. Der arbeitet auf einer Baustelle, lebt in so einem Baucontainer, geht mit seinem Kumpel ab und zu eine Karaoke-Bar und trinkt sehr gerne eine Menge Alkohol. Und beide verbindet, dass sie ein ganz hoffnungsloses Leben eigentlich führen, wo man im Grunde merkt, ach, das war's jetzt. So wird jetzt Tag ein, Tag aus mein Leben stattfinden. Da gibt's keine Überraschung, keine Freunde, keine Liebe, keine Familie. Und das ist eigentlich ultra trist. Und die beiden laufen sich über den Weg und fangen dann auch an, sich so ganz unbeholfen mehr oder weniger anzusprechen, auch mal ins Kino zusammen zu gehen, wo sie dann Jim Jarmusch's The Dead Don't Die schauen. Auch super skurril. Und dann ist es so ein Film, der geht nur 81 Minuten über zwei hoffnungslose Seelen, die sich finden und ganz unbeholfen vielleicht doch noch feststellen, naja, da könnte ja doch sowas wie Liebe existieren in meinem Leben. Aber immer mit so einem ganz krassen Grauschleier, dass es aussieht, als wäre der Film aus den 80ern. Es gibt außer, dass irgendwo gerade Russland-Ukraine-Krieg ist, gar kein Verweis auf die Modernität. Und es ist ein ganz langsamer Film, der teilweise auch bezeichnet wird als der vierte Teil der Proletarier-Trilogie. So. Ja, also das sind nicht meine Worte. Es fühlt sich gar nicht mal experimentell an, sondern wie so einen Film, den ich so auf der Berlinale erwarten würde, ja, dass er da läuft. Ja. Und das meine ich leider negativ. Das ist mir so, ich kann, also wenn ich wirklich will, kann ich in dieser Einfachheit und langsamen und ganz rudimentären Betrachtung ewig lang Bilder stehen zu lassen, Kunst erkennen. Aber ich finde, das muss man schon mit Anlauf wollen. Bei Fallende Blätter. Und mir muss ich sagen, ich finde den interessant und er hat bestimmt seine Daseinsberechtigung gemacht, hat er mit mir aber leider nicht wirklich viel. Ja. Ja. Außer, dass mir die Menschen so ein bisschen leid tun und ich dann während des Films drüber nachdenke, wie viele Teile der Gesellschaft eigentlich wirklich in so einem Schatten existieren und wie so viel soziale Kälte eigentlich existiert und wir nicht aufeinander achten. Aber das sind ja alles schon Sachen, die interpretiere ich aus dem Film heraus und sehe sie gar nicht unbedingt aktiv darin. Mhm. Und deswegen ist Fallende Blätter so für mich so ein Kuriosum, den ganz viel dolle gelobt wird und ich es nicht verstehe.
Passiert manchmal. Also wir hatten ja schon einige Filme, wo wir vorher die großen Oscar-Favoriten und dann erkennt man in dem Film vielleicht dann doch nicht so viel. Das passiert. Das finde ich ehrlich gesagt immer gar nicht so schlimm.
Also bei mir ist das ja The Favorite, ne? Das ist ja auch du und Gina so ganz große Fans.
Echt, den magst du nicht?
Oh. Ich nicht mögen. Ich komme nicht ran. Ja. Ich komme nicht rein. Aber ich habe jetzt halt im Vorfeld für Poor Things will ich unbedingt The Lobster nachholen. Killing of the Sacred Deer fand ich auch ja nur so interessant. Aber
dann wirst du auch The Lobster-Scheiße finden.
Vielleicht komme ich auch in die Machart nicht rein. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich möchte es zumindest mal probieren.
Wie hieß denn letztes Jahr der Film, den wir gesehen haben, der auch so gefeiert wurde, wo der Vater mit seiner Tochter in den Urlaub fährt?
Im Dezember. Er ist ja auch Oscar-nominiert gewesen. Ja. Ein Wort oder so war das doch nur.
Ja, wir beide kamen da auch raus.
After Sun,
genau. Da kamen wir auch raus und da habe ich ja von meinen Lieblingskritikern so, die haben 5 Sterne gegeben. Und zwar einer, der wieder ehrlich von IndieWire, der hatte den 4-mal oder so gelockt bei Letterboxd und jedes Mal meinte er, wurde der Film für ihn besser. Und ich habe am ersten Mal da gesessen und dachte so, ja, also interessant und auch ganz nett. Aber es war auch sterbenslangweilig. Das passiert manchmal. Also The Power of the Dog mit
Benedict Cumberbatch.
Ne? Da sind auf jeden Fall Sachen zu erkennen. Aber manchmal klickt es halt einfach nicht. Das passiert so. Und das haben wir ja auch manchmal bei Filmen, die wir ganz toll finden. Das ist gar nicht schlimm. Deswegen Fallende Blätter, vielleicht macht er mit euch mehr. Aber hier sei ja auf jeden Fall mal erwähnt, das ist ein Film, den lieben die anderen Kritiker. Vielleicht guckt ihr trotzdem mal rein.
Und alle 3 Filme, die ich jetzt genannt habe, starten auch wirklich diesen Donnerstag. Also heute, wenn ihr die Folge ganz frisch hört. Deswegen ist der jetzt auch mit drin. Genauso wie
Haunting in Venice.
In Venice, ja.
Der dritte Teil, der Kenneth Branagh will gerne Agatha Christie umsetzen, Trilogie. Und das hat für mich einmal so lala geklappt mit Mord im Orient Express.
Den mochte ich ganz gerne, muss ich sagen.
Ja, den hatte ich auch eher schon so mittelmäßig gefunden, aber weil diese Fälle auch alle so mittelmäßig sind. Also ich hatte in meiner Kritik geschrieben, dass das Problem halt bisher für mich war, dass diese Filme immer so in grauen, die waren so artifiziell, weil sie in Fake-Kulisse haben die dann so mittelmäßige Fälle präsentiert. Und jetzt für diesen dritten Teil fand ich es sehr überraschend, dass sie sich zumindest von der Fake-Kulisse getrennt haben. Aber was bleibt, ist halt immer noch der mittelmäßige Fall. Diesmal spielt das Ganze nämlich nicht mehr vor irgendwelchen Greenscreens, sondern tatsächlich sind sie in Venedig. Und das, nachdem ich ja nun dieses Jahr auch da war, das ist so eine wunderschöne Stadt und da ist vollkommen egal, in welche Richtung du filmst, du kriegst geile Bilder und das gelingt Kenneth Branagh hier, zumindest wenn er außerhalb des alten Hauses ist, in dem er sich mit seiner Truppe befindet, funktioniert das ganz gut. Ich hatte schon geschrieben, ich empfand die Schauspielerriege in Tod auf dem Nil als absolute Trümmertruppe. Das waren mittelmäßige Schauspieler, die mittelmäßige Rollen bekommen haben. Das ist generell ein Problem dieser Filme. Und das ist es auch hier wieder, weil ich, na, du musst ja, um mit diesen Fällen irgendwie mitfiebern zu können, müssen zwei Dinge passieren. Einerseits musst du irgendwie Zugang zu den Figuren haben, andererseits muss der Film aber auch so ein paar Spuren auslegen, anhand dessen man als Zuschauer auch ja Bock haben muss, dann mitzurätseln. Also am besten ist es so, wenn der nicht verrät, was passieren kann, weil dann ist es wieder zu vorhersehbar, aber wenn zumindest so Anhaltspunkte da sind. Aber es ist bisher in den beiden Filmen immer so gewesen, dass Hercule Poirot ganz am Ende sagt er dann so, ja, ich habe den Fall gelöst. Und dann präsentiert er eine Lösung, die völlig an mir als Zuschauer vorbeigeht, weil es dafür keinerlei Anhaltspunkte gibt. Und auch hier in A Haunting in Venice, der jetzt eher ist im Ruhestand, dann kommt eine alte Freundin, gespielt von Tina Fey, die sagt so, ey, es gibt da dieses Medium, die wird gespielt von, ich habe die ganze Zeit gerätselt, wie sie heißt. Sie hat ja
Michelle Yeoh.
Michelle Yeoh, genau, sie hat ja den Oscar erst gewonnen und dachte so, wie hieß sie denn nochmal? Aber ich finde die so schrecklich, dass ich den Namen vergessen habe und ich finde sie auch hier wieder furchtbar. Sie spielt ein Medium, die beweisen soll, dass es in einem Haus spukt. Das ist ein Haus, in dem Kinderseelen angeblich herumgeistern und in dem gab es nun vor kurzem einen Todesfall. Da hat sich nämlich die Tochter einer Mutter, die jetzt zu dieser Seance einlädt, hat sich in den Tod gestürzt, wahrscheinlich aus Liebeskummer und zu dieser Seance lädt sie alle möglichen Leute ein, unter anderem den Ex-Liebhaber natürlich. Aber nun ist da auch Hercule Poirot und der soll im Auftrag seiner Freundin Tina Fey, soll der dieses Medium überführen und soll quasi aufzeigen, dass sie eigentlich gar keine spirituellen Fähigkeiten hat und dass es auch in diesem Haus nicht wirklich spukt. Und daraus entspinnt sich dann halt auch wieder sowas, was sehr verworren zum Teil ist, was mir aber insofern besser gefallen hat als bei den Vorgängern. A, weil es nun endlich mal wieder vernünftige Kulissen gibt und B, weil sie wirklich so eine klassische Horroratmosphäre erzeugen, die mich an so die alten Klassiker erinnert hat, so auch aus Italien, so alte italienische Sachen. Und da war ich dann wieder drin. Das hat mir dann wieder besser gefallen.
Ich war so, also ich gebe dir bei allem recht, besonders bei der Kulisse. Ich war ein bisschen irritiert von diesem fast schon exorzistenhaften Ansatz in der ersten halben Stunde.
Weil er so ganz anders ist, ne?
Ja, weil er so ganz anders ist. Ich fand auch, es gibt so ein paar Fährten, die werden gelegt. Ich nehme mal ein Beispiel. Da gibt es einen Papageien beispielsweise in diesem Haus. Zu dem wird gesagt, seitdem das und das passiert ist, hat er nie wieder ein Wort gesagt. Und ich denke mir natürlich so vor der Zuschauer, oh, aus dem Papageien wird später eine wichtige Information herauskommen. Das spielt aber nie wieder eine Rolle. Nee. Und in diesem Film gibt es immer wieder Fährten, die nie wieder eine Rolle spielen. Und die eigentliche Auflösung ist so, nicht an den Haaren herbeigezogen, aber so unfassbar für, wenn man diesen Film selber schaut, darauf zu kommen, dass ich dachte, das ist irgendwie total schade, weil bei diesen Whodunits geht's ja darum, sich zu fragen, könnte ich das erraten? Ja. Gina, also meine Frau, meinte so, naja, das ist bei Agatha Christie eigentlich generell so. Die hat viele der Bücher gelesen, glaube ich. Und meinte so, ja, das ist aber eigentlich bei ihr ganz normal. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern man das jetzt Kenneth Branagh ankreidet.
Also ich finde, muss sagen, wenn du sowas modernisierst, dann kannst du auch die Story ein bisschen adaptieren. Und er hat ja wohl offensichtlich, so hast du es ja auch gesagt, das Buch ohnehin so ein bisschen angepasst und ein bisschen umgeformt für seine Bedingungen. Und dann kann man auch den Fall anpassen. Das schließt sich nicht aus. Mir hatten das nämlich die Leute auch bei Tod auf dem Nil schon geschrieben. Da hatte ich auch schon gesagt, dass du dem Fall quasi nicht folgen kannst, bis dann irgendwann jemand sagt, so ja, da hinten in der Ecke stand die ganze Zeit jemand, aber die Kamera hat nicht mal gezeigt, dass es eine Ecke gibt. Ne? Und dann sagen die Leute, ja, das war bei Agatha Christie genauso. Also ganz am Anfang zum Beispiel gibt es eine Szene, da debunkt er quasi dieses Medium und er tut es auf eine Weise, wo ich dachte, das erinnerte mich total an Glass Onion. Da gibt es auch ganz am Anfang eine Szene, wo, wie heißt denn der da nochmal?
Daniel Craig?
Aber wie heißt
du meinst, der heißt...
Blanc, irgendwie sowas.
Ja,
der sitzt ja dann auch am Tisch und präsentiert dann die Lösung, die sehr überraschend ist für einen Fall, der quasi von Edward Norton ausgelegt wurde. Auch da dachte ich so, ist ein netter Gag, aber funktioniert halt leider überhaupt nicht als Whodunit. Und das zieht sich dann so weiter durch. Und das könnte Kenneth Branagh ändern, aber ich glaube, den Willen hat er gar nicht.
Ich finde zumindest diesen Teil, sage ich mal, schlechter als den ersten Teil, besser als den zweiten Teil. Und wer mit Teil 1 und 2 irgendwas anfangen konnte, kann diesen hier sicherlich gucken und bekommt tatsächlich irgendeine Form von Abwechslung geboten. Ja, also ich finde es keine Katastrophe, ich finde es aber auch nicht gut. Ich finde den irgendwo so mittel. Du bist drunter, ne?
Ich bin so in der Mitte. Ich finde den, oh, ich sehe es wie du. Ich finde den besser als Tod auf dem Nil. Ich finde den ähnlich mittelmäßig wie Mord im Orient Express. Was aber hauptsächlich damit zu tun hat, dass ich die Charakterriege diesmal noch schwächer finde als in Vorgängern. Ja. Also in Mord im Orient Express, da hattest du mehr Kolorit. Da hattest du so eine größere Gruppe aus bestehend aus unterschiedlichen Charakteren. Die haben zwar auch keinen Background bekommen, ne? Die dürfen dann alle mal, so läuft es ja üblicherweise, dass Hercule Poirot sagt, so, jetzt setzen wir uns hier mal in diesen Raum und du erzählst mir, was los ist. Dann darf jeder mal ganz kurz eine Vorgeschichte anreißen. Die existiert dann so in dieser Blase, ne, wo jemand dann halt für 5 Sätze was sagt und dann passiert mit den Figuren nichts mehr. Es gibt hier zum Beispiel 2 Geschwister, die wollen in ein anderes Land reisen. Die spielen die beiden Bediensteten des Mediums und die zum Beispiel, ne, die sagen dann, ja, wir wollten ausbrechen und wir möchten eigentlich, wir hatten da so eine schwere Vergangenheit in unserem Land und es war's. Und dann sind diese beiden auch nicht mehr zu sehen. Die stehen genau wie alle anderen Figuren dann üblicherweise im Hintergrund. Wenn irgendwas passiert, staunen sie von links rein. Man kann dann bei Kenneth Branaghs Blocking ganz gut erkennen. Die sind dann immer so gut aufgestellt im Bild, sodass man genau sehen kann, wer steht denn da jetzt. Aber keine dieser Figuren, mit denen passiert irgendwas. Deswegen, diese Fälle sind alle so unspannend. Das ist so Kriminalfantasie aus den 40er Jahren. Ich finde das leider, das ist so überholt. Und ich weiß nicht, für wen das interessant sein soll.
Ah, schauen wir mal, aber ich habe das Gefühl, dass diese Reihe trotzdem nicht tot ist.
Weiß ich nicht. Ich glaube, der Film ist jetzt auch so anders. Der wirkte auch so viel kostengünstiger als Tod auf dem Nil. Das wirkt so wie die Version, dieser dritte Teil ist ja, ne, das ist ja fast so ein Single-Location-Film, der nur in diesem Haus spielt. Und dann sehr gruselig ist. Und man hatte das Gefühl, sie haben nur das Budget für ein Haus gehabt. Anders als vorher, wo sie zumindest das Budget für ein Fake-Boot und ganz viele Greenscreens hatten. Weiß ich nicht. Also du wirst jetzt bestimmt gleich sagen, das Budget ist nicht viel kleiner, aber dann ist es irgendwo anders hingeflossen, wo ich nicht weiß. Aber ich bin nicht sicher, ob das die Leute noch weiter gucken werden.
Ich müsste das auch nochmal recherchieren, wie viel das Budget am Ende war. Aber darauf soll es ja nicht ankommen.
Vor allen Dingen Hercule Poirot, und das muss man auch sagen, in Mord im Orient Express hatte ich mit seiner Figur noch Spaß. Bei Tod auf dem Nil kam dann schon so eine Komponente hinzu, wo das dann plötzlich alles mir viel zu tragisch wurde. Also irgendwie diese Kriegsvergangenheit fand ich absurd. Und jetzt kommt nochmal eine Ebene dazu, weil irgendwie immer wieder erzählt wird, dass Hercule Poirot eigentlich durch ist. Ne, er hat eigentlich gar keine Lust mehr so richtig. Und dieses Feuer entfacht dann zwar wieder in ihm, immer dann, wenn ein Mordfall passiert, aber mir wird so oft gesagt, nee, der ist eigentlich alt und mag nicht mehr. Weiß ich nicht, das ist wie bei Indiana Jones, wo mir gleich am Anfang gesagt hat, Indiana Jones hat eigentlich, will einfach nur noch schlafen. Ja, dann schlafe ich dir halt auch ein im Kino, wenn du mir so kommst.
Ich hatte gestern übrigens, ich war im Zoopalast und kam aus Trauzeugen, da stand ich kurz im Foyer, da kam ein Zuschauer anscheinend vorbei, meinte, Robert, bist du's? Ich so, ja. Und ich so, ah, ich wollte, und dann fing an zu reden. Der meinte ja gerade, er hatte heute Zeit und deswegen hat er endlich mal Indiana Jones 5 geschaut. Und ich so, der läuft noch im Kino? Er so, ja, hier in so einem kleinen Bibliothek. Er fand ihn ganz toll. Dann meinte ich so, oh, das ist doch schön für dich. Und fragte er mich, wie ich den fand. Ich mochte den nicht. Also, wieso? Dann fing ich an, ihm zu erzählen, so nach und nach, weibliche Hauptfigur, total anstrengend, dann das Aging, die Actionzeit und Stück für Stück. Und er meinte dann jedes Mal so, ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Und ich habe dann irgendwann nach 3 Minuten aufgehört zu reden, weil ich das Gefühl hatte, ich will ihm ja jetzt ja nicht, dass es ihm Spaß gemacht hat, kaputt machen, weil du merktest jedes Mal so Stück für Stück so, wie gerade sein Kinoerlebnis von eben so ein bisschen bröckelt, weil er das eigentlich auch so denkt.
Ich versuche das dann immer gar nicht auch so. Also es gibt
Er hatte das extra dann so er hatte extra gefragt. Ja. So. Und ich meinte, okay, dann reden wir drüber. Okay, du hast noch eine Serie mitgebracht, wenn ich mich
richtig. Ja, ganz kurz, ich hatte das jetzt schon mehrfach angeteased. Ich habe auf Paramount Plus Special Ops Lioness geguckt.
Mit Zoe Saldana.
Genau, aber auch von Taylor Sheridan, der Mann, der jetzt nun schon einige coole Sachen gemacht hat, unter anderem Yellowstone, unter anderem 1883, aber eben Sicario und Hello Highwater und Wind River.
Und Tulsa King und Mayor of Kingston, die ist richtig gut sein soll, habe ich immer noch nicht gesehen mit Jeremy Renner, die Serie.
Tulsa King hat er auch gemacht.
Tulsa King ist auch Taylor Sheridan.
Ah, ja. Wusste ich nicht.
Das habe ich dir hier im Podcast schon 2-mal gesagt und jedes Mal sagst du, Echt?
Ja, vielleicht muss ich da halt eben auch mal. Aber scheinbar hat Paramount ein Abo auf Taylor Sheridan Shows. Hier macht er jetzt was gar nicht Uninteressantes. Er erzählt quasi so eine Geschichte, die politisch gerade sehr relevant ist. Also es geht hier viel um diese Zeit nach 9/11, den War on Terror und wie die USA quasi im Geheimen versucht, alles zu tun, damit eben sowas nicht mehr passiert. Es geht aber eben auch nicht nur darum zu zeigen, dass die USA die große stabilisierende Macht sind, sondern es geht auch viel um Destabilisation, ne? Also was die Politik auch anrichtet, gerade so in diesen Ländern und die Gier nach Öl. Es geht uns um ganz schön viele Verwicklungen. Also Nicole Kidman spielt zum Beispiel die Leiterin dieser speziellen Einheit, der Special Ops Einheit beim CIA, Lioness. Die sind nur gegründet worden, weil die versuchen, in Saudi-Arabien Frauen einzuschleusen, Spezialagentinnen, die sich mit den Ehefrauen anfreunden von hochrangigen Terroristenführern oder eben in diesem Fall geht es ganz explizit darum, dass es einen saudischen Banker gibt, der ist wie die Bank für Terroristen, so sagen sie es in der Serie immer wieder. Also wenn man den der ist quasi als Finanzier von fast jedem großen Terroranschlag oder Terrorakt mit dabei gewesen. Und wenn man dem quasi ausschalten würde, das wäre, als wenn man eine Bank in die Luft sprengen würde, wo die Terroristen ihr Geld abheben. Und weil diese Leute aber ja nicht so fassen sind, versuchen sie es halt über die sozialen Kontakte und in dem Fall die Ehefrauen. Und dafür muss es speziell ausgebildete Spioninnen geben und die sind in diesem Lioness-Programm. Angeführt wird diese Truppe eben von Nicole Kidman, eine Stufe drunter.
Das erinnert so ein bisschen an Red Sparrow. So
ja, so ein bisschen, so aber nicht. Ja. Also Red Sparrow war schon wieder fast zu fantastisch, also viel zu viel Comic-Elemente. Spec Ops hat mir insofern sehr gut gefallen, weil es ein schöner Thriller, ein schöner Polit-Thriller auch ist. Hier geht es weniger darum, dass irgendwo in Afghanistan Häuser eingetreten werden und die Einheit dann auf Leute schießt, sondern mehr auch um das Zwischenmenschliche. Zoe Saldana ist quasi die Anführerin des Trupps, die dann Nicole Kidman unterstellt ist und die holt jetzt quasi jemand Neues ran und bildet diese Frau aus und schleust die dann da ein. Und das zeigt so ein bisschen noch auf, dass diese Jobs, die diese Leute da alle haben, dazu führen, dass ein Privatleben quasi nicht mehr möglich ist. Es zeigt auch so ein bisschen Zoe Saldanas Entfremdung zu ihrer Tochter in der Serie, weil sie immer nur ein paar Stunden zu Hause ist und dann muss sie wieder ans andere Ende der Welt und niemand weiß, ob sie jemals nach Hause kommt, weil sie ständig bei sehr gefährlichen Einsätzen ist. Und das vermischt hier vieles, was ich sehr mag, nämlich es hat so Anleihen von Sicario auch, also da war es ja der Krieg gegen die Drogenkartelle, das ist jetzt hier jetzt anders, aber von der Inszenierung her hat sich Taylor Sheridan da sehr inspirieren lassen. Und es geht um den Finanzmarkt, es geht um die große politische Bühne, aber eben auch um das Kleine, das Zwischenmenschliche und dazwischen sehr spannende Action und insgesamt sehr schön geschriebene Figuren und sehr schön geschriebene Momente. Nicht alles ist richtig gut an der Serie. Ich mochte vor allen Dingen nicht, dass sie das ein bisschen zu altbacken erzählen. Also es gibt immer wieder diese klassischen Überblenden, ne? Eine Szene ist fertig und dann gibt es einen Establishing-Shot von irgendeiner anderen Stadt und das passt dramatisch auch nicht immer zusammen. Es gibt diesen einen krassen Moment drüben in Dubai und dann Establishing-Shot von der Schule der Tochter und dann ist man plötzlich da. Das wirkt ein bisschen ungelenk und wirkt so ein bisschen so, als hätte man ganz viele Szenen geschrieben, die dann gefilmt und am Ende im Schnitt gemerkt, oh, das passt aber nicht unbedingt so. Dadurch ist es jetzt keine A-Plus-Serie, aber es ist eine sehr starke, wie ich fand. Ich habe bei den ersten beiden Folgen noch gedacht, boah, da passiert aber relativ wenig, aber irgendwann kommt dann so dieses Politdrama dazu, ohne jetzt aber zu trocken zu sein. Also es passt dann wirklich sehr gut. Und diese Truppe, der man erfolgt, also diese Lioness-Einheit, die gefällt mir auch sehr gut. So, und deswegen, die schlägt auch viele Haken. Also da werden sehr viele Geschichten aufgemacht nebenbei, wo man merkt so, oh, da legen sie auch viele Pfade aus für eine zweite Staffel. Ich habe dann irgendwann durchgebinscht ab der zweiten Folge. Bei der ersten und zweiten habe ich mich noch schwer getan. Carly, wie gesagt, war sofort drin. Also das nur als Tipp, wenn ihr Taylor Sheridans Bücher gut findet, das ist wieder einer seiner Drehbücher, wo ich sagen kann, ist ein Win.
Okay, da wollte ich dann auch noch mal reinschauen, wenn ich irgendwann mit Succession endlich durch bin. Wobei wir dann endlich mal Breaking Bad anfangen wollen. Von ganz vorne.
Das werde ich
doch.
Ich gucke das nicht.
Nein, nicht du und ich, ich meine Gina und ich.
Achso, ja, nee, ich, aber ich bin da durch, beziehungsweise ich habe da kein Interesse dran. Also es gibt so Sachen, jeder erzählt mir, ich solle das gucken, aber ich gucke mir lieber neue Sachen an, weil warum soll ich mir jetzt so eine Uralt-Serie anschauen? Jeder findet sie geil, da muss ich mich nicht auch noch mit beschäftigen.
Ich will jetzt, wir haben generell mit Rewatches angefangen. Wir haben letzte Woche noch 12 Years a Slave geguckt, Pretty Woman und Full Metal Jacket. Und jetzt machen wir so alte Filme, schauen wir einfach nochmal. Das finde ich ganz süß. Okay, sind wir durch mit unserem, was haben wir zuletzt gesehen, genau. Bereich, oder? Hast du was mitgebracht?
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Okay, gucken wir mal auf Venedig.
Ja, Venedig, vielleicht mal, um es dazu zu sagen, Robert hat ja schon erklärt, was das für ein Festival ist, ist immer das erste in dieser Herbstriege, wo man sagen kann, jetzt kommen langsam die Filme. Also bei Cannes sind ja auch schon so die ersten Filme dann zu sehen, wo man meist dann bei den Oscars nochmal oder in der Award-Season von hört. Aber Venedig ist so einer der größten Indikatoren. Filme, die da laufen und die da auch ausgezeichnet werden oder zumindest Publikumserfolge sind, von denen wird man bei den Oscars hören. Deswegen bin ich da immer sehr gespannt. Da laufen dann auch viele Premieren von wirklich großen Namen, sodass ich, ne, dieses Jahr war es unter anderem einer meiner Favoriten, The Killer von David Fincher, aber auch Ferrari von Michael Mann, hatte ich große Erwartungen, konnte gar nicht abwarten, was sagen die Leute, und Poor Things natürlich.
Bei Ferrari ist ja ein bisschen schade, was die Leute so sagen. Ne?
Bei Ferrari meinst du das Whitewashing? Beziehungsweise nicht Whitewashing, das...
Ich höre viel, dass einfach Adam Driver so blass ist, dass man überhaupt nicht an die Figur rankommt.
Echt? Ich habe nur gute Kritiken gelesen.
Was ich gelesen habe, war eher so, es ist wirklich schwierig, mit Ferrari warm zu werden und dass dieses Zeitfenster, was da beleuchtet wird, irgendwie zu unemotional bleibt. Also ich habe eher schwieriges Echo.
Ich habe auch gelesen, dass der Film kalt sein soll, was ja ein bisschen zu Michael Mann passen würde, der jetzt nie so der große Romantiker oder emotionale Typ gewesen ist. Ich meine, ich habe leider der letzte Mohikaner nie gesehen. Er hat das ja so ein bisschen auf Epos versucht und mit einer Liebesgeschichte. Aber es würde zu dem passen, auch so zu seinem optischen Stil. Aber was ich gelesen hatte, war, dass es sehr gut passen würde. Erzählt er hier so quasi dieser Aufstieg zu diesem Rennimperium, das sie dann waren und natürlich dann auch zu diesem Familienimperium.
Wo guckst du eigentlich immer, wenn du so liest, wenn du sagst, du liest so das Kritiker-Echo, guckst du dann auf Letterboxd drauf oder wo schaust du dann so dir so das große, so ein Durchschnittsding an oder gehst du auf jedes einzelne Outlet, gehst du dann Follow Reporter auf Deadline und so weiter? Und
Ja, also es gibt ja dann meistens so mittendrin, ich habe bei Twitter so Sachen wie Variety und IndieWire und Deadline dann schon abonniert und dadurch bekommst du, und ich habe auch einige Kritiker, denen ich folge bei Twitter, denen folge ich zum Teil eben auch bei Letterboxd und dadurch sehe ich sehr schnell so eine, also bei Poor Things zum Beispiel, als der gelaufen ist, habe ich den ganzen Tag in meiner, heißt ja nicht mehr Twitter, in meiner X-Timeline Leute gehabt, die geschrieben haben, oh, diesen Film müsst ihr sehen, Wahnsinn. Und wo dann einzelne Szenen besprochen wurden, da hatte ich dann schon fast Angst, gespoilert zu werden. Und so ging es mir auch mit Ferrari, wo ich nichts gehört habe, skurrilerweise, war Finchers The Killer. Ich glaube, da ist aber noch ein Embargo offenbar drauf, weil ich auch noch nirgendwo Kritiken gelesen habe. Und haben sie ein bisschen Angst, dass der deswegen, weil ich gar nichts gehört habe, vielleicht mögen sie den nicht. Aber wir können ja mal besprechen, was wurde so gezeigt von den ganz großen Sachen. Ferrari haben wir jetzt schon gesagt, der neue Film vom Heat-Regisseur Michael Mann. Der startet bei uns, glaube ich, im Dezember noch.
Also ganz kurz, The Killer hat auf jeden Fall schon einen IMDb-Kritiker-Score von 72 bei 28 Rezensionen. Mhm. Also da ist kein Embargo dann drauf.
Ja.
Und ich habe auch den eher wohlwollend gelesen, weil da eine dichte Atmosphäre hinter ist und dass David Fincher wieder abliefert, so als groben Tenor. Das ist das, was ich so gehört hatte.
Ich hatte gelesen, dass er erstaunlich witzig sein soll. Und das ist eine Sache, die ich bei Fincher gar nicht. Also es ist ja ein Thriller, es geht um einen Killer. Ich weiß nicht, ob ihr schon den Teaser gesehen habt, der letzte Woche released wurde, oder ob du ihn gesehen hast. Der zeigt im Grunde nur so Einzelbilder, aber die sind schon sehr stimmungsvoll. Das Color Grading wieder ganz typisch Fincher, aber da erkennt man noch nicht, dass der Film offenbar auch witzig sein soll. Ganz kurz noch zu Ferrari, der hat in Deutschland noch keinen Starttermin. Also ob der dieses Jahr noch startet, weiß ich nicht.
Muss man gerade bei Filmen so mit Oscar-Appeal schauen? Also ich habe über welcher Film war denn das? Welcher Film ist denn das, der erst im Februar startet, aber gerade seine ersten Kritiken hatte? Muss ich gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall hast du das ja viel bei uns zu lernen, dass man die Filme dann 3-4 Monate später erst sieht. Das war ja dieses Jahr ganz schlimm bei The Whale. Mhm. Das war ja so ein typischer Film, der letztes Jahr in der Awards-Saison viel gefeiert wurde. Und bei uns kam der erst im April raus, als sich im Grunde kaum noch jemand erinnert hat an diesen Film. Das ist immer so ein bisschen um die Award-Filme richtig schade.
The Killer wird auf jeden Fall am 26. Oktober kommen, weil der ja dann auch, ist ein Netflix-Film, ich glaube, dann wenige Wochen später bei Netflix dann auch released wird.
Ich würde ganz kurz mal, das ist jetzt wahrscheinlich kein großer Film, nur kurz, weil wir hatten mit dem Schröckert ja William Friedkin als Thema.
Stimmt, ja, der wurde auch gefeiert.
Sein letzter Film, The Kane Mutiny Court Martial, also da geht es quasi um einen, es ist glaube ich ein Gerichtsfilm oder ein Anwaltsfilm rund um eine angebliche Meuterei auf einem Marineschiff und die Frage, was, wann, wie stattgefunden hat. Das Ganze beruht glaube ich auch auf einem bekannten Theaterstück. Mhm. Ich kenne es ehrlicherweise nicht, es gab mehrere Verfilmungen schon, das ist also nicht die erste, aber ihm wird ihm wirklich zugute gehalten, dass er auch da eine solide Arbeit mit Kiefer Sutherland und Jason Clarke in den Hauptrollen abgeliefert hat. Das ist als Verbindung zu einem Podcast von ein paar Folgen, wollte ich das gerne rausnehmen.
Genau, einer, der auch viel Buzz im Vorfeld bekommen hatte, war Priscilla, der neue Film von Sofia Coppola, der ja die Geschichte von Priscilla Presley erzählt. Letztes Jahr hatten wir ja Elvis und das war ja eine Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, dass das alles viel mehr auf dieses Show-Ding gegangen ist. Bess Luhrmann ist ja jemand, der eher so mit Feuerwerk verschießt und Sofia Coppola ist jemand, die sich dann wirklich um die Menschen kümmert. Und Priscilla Presley hat ja jahrzehntelang auch darum kämpfen müssen, um ihre eigene Wahrheit irgendwie in die Welt daraus zu tragen und hatte auch immer das Gefühl, dass sie in Filmen falsch dargestellt wurde. Und das hier ist jetzt wohl einer, wo die Kritiker sagen, der sehr nah an dieser Figur ist und der sehr, sehr viel positive Kritiken bekommen hat da drüben. Die war ja 14, als die auf Elvis Presley getroffen ist, glaube ich. Also sehr, sehr schwierige Geschichte und die wurde in dem Elvis-Film von Baz Luhrmann wurde das ja einfach totgeschwiegen. Also diese schwierigen Elemente daran, die sind gar nicht benannt worden. Und ich glaube, da wird sich Priscilla jetzt sehr ganz konkret drauf stürzen. Und da bin ich sehr gespannt.
Dann, was ich sehr spannend finde, ist, wo du gerade über Netflix auch geredet hattest, mit The Killer ist ein Netflix-Film, ist der neue Bradley Cooper-Film, nicht uninteressant ist, Maestro.
Da fand ich den Trailer sehr gut.
Ich denke auch. Ich meine, nach Star is Born ist dem da auch wirklich viel zuzutrauen. Ich hoffe, dass der eine Kinoauswertung bekommt. Maestro, da muss man auch generell sagen, die Streamer, The Killer, Maestro und letztendlich von Cannes, Killers of the Flower Moon. Und dann später im Jahr, ich denke heute, wo wir hier aufnehmen, bin ich nämlich sehr gespannt, ist auch, den werdet ihr jetzt schon wissen oder nicht, ist die Apple Keynote im September, wo halt das neue iPhone und so vorgestellt wird. Und mich würde es sehr wundern, wenn sie heute nicht noch irgendwas von Napoleon auf der Keynote zeigen. Irgendwas Größeres oder mehr, weil das ja auch ein Apple-Ding ist. Da könnte auch noch einiges bei rumkommen.
Das kann sein, ja. Bei Maestro, nur ganz kurz, geht es um Leonard Bernstein. Der war ein legendärer Komponist, hat unter anderem auch Filmmusik gemacht, aber tatsächlich nur zu einem Film. Ansonsten stand er mehr auf der Bühne. Und hier geht es um seine Liebesbeziehung zu Carrie Mulligan, die er soll wohl ein schwieriger Typ gewesen sein, war wohl sehr komplex. Der Trailer ist fantastisch, weil er eben mal nicht dieses Flashige auf große Bilder ist, sondern sehr ruhig, sehr intim. Das mochte ich total. Deswegen, ich freue mich da sehr drauf. Bradley Cooper ist in der Maske kaum zu erkennen und hat den Film auch selber inszeniert. Und ich erwarte da sehr Großes. Ich würde noch den neuen, jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, hä, wie kann das sein, von Wes Anderson ins Land führen wollen. Der hat nämlich offenbar, während er Asteroid City gedreht hat, gleich noch einen anderen gedreht. Und zwar einen Kurzfilm. The Wonderful Story of Henry Sugar geht nur 37 Minuten. Und in der Hauptrolle Ben Kingsley, Dev Patel, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes. Also wieder Star-Leute. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte er noch eine kurze Episode aus French Dispatch übrig gehabt, die er jetzt released. Aber was man gehört hat von den Filmfestspielen, soll das wohl der beste Wes Anderson-Film, auch wenn er so kurz ist, seit Grand Budapest Hotel sein. Und erst endlich mal wieder diese alte Magie aufblitzen lassen. Viele werden jetzt sagen, das hatte Asteroid City und French Dispatch auch. Ich mochte Dispatch ja auch, aber an diese großen Filme wie Grand Budapest Hotel kam er für mich jetzt letzt auch nicht mehr ran. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also der soll sehr stark sein.
Dann würde ich mal zwei Filme herausheben, ganz am anderen Ende, die wir anscheinend nicht länger auf einer Watchlist für irgendeinen Oscar haben müssten. Und zwar sowohl Dogman wurde arg zerrissen, wo wir dann nächste Woche mehr drüber reden, ja, als auch der neue Roman Polanski-Film The Palace. Soll eine unglaublich dekadente, ekelhafte, sich mit Kaviar und Champagner zuschüttende Gesellschaft sein, mit auch dem dümmsten Humor, der dann zusammenkommt. Soll sehr unangenehm sein zu schauen. Ha. The Palace, der neue Roman Polanski-Film.
Ich hatte ganz viele positive Kommentare gelesen von Kritikern, die meinten, zwischen all den schweren Filmen, die man da gesehen hat, gab es so einen richtigen Crowd-Pleaser. Und das war dieses Jahr wohl Hitman, der neue Film von Richard Linklater, der in der Vergangenheit so Sachen wie Boyhood gemacht hat. Von dem bin ich eigentlich auch eher so, wobei, der macht nicht nur schwere Sachen. Der hat ja auch die Before Sunrise-Reihe gemacht und sein neuer Film wird von Glenn Powell angeführt. Der spielt einen Professor, der nachts als Polizist um die Häuser zieht. Auch ganz skurrile Geschichte, ist aber wohl eine wahre Geschichte. Und auf einem.
Und der Leute festnimmt auf Abruf oder so.
Ja, irgendwie sowas, ne? Genau. Und bei einem dieser Fälle verliebt er sich in eine Dame und die ist wohl aber eine Mörderin oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, aber der Film muss wohl. Und das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber der muss unglaublich Spaß machen, hat wohl einen One-Liner nach dem nächsten, Hitman, also geschrieben wie das Videospiel auch unter anderem, war da, habe ich immer wieder gelesen von Leuten, ja, das ist der Film, der am meisten Spaß gemacht hat.
Dann hätte ich noch kurz, den finde ich nicht uninteressant, und zwar Jack Huston aus der Huston-Dynastie, gibt, glaube ich, sein Regiedebüt. Das ist von anderen Jack Huston, der Enkel, glaube ich. Und hat einen Film, der heißt Day of the Fight, der einem Boxer folgt, der im Gefängnis saß, rauskommt und seinen ersten Kampf hat. Also im Grunde wie bei Creed 3, die Seite des Bösen. Und folgt diesem Mann in Schwarz-Weiß-Optik diesem Kampftag quasi entlang und seine Erinnerung an die Vergangenheit. Der soll wohl durchaus interessant sein, sehr, 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 sehr stimmungsvoll, auch ein bisschen bedrückend sein. Und deren Kampfsequenzen sollen richtig gut aussehen, sodass ich ein, zwei Vergleiche gelesen habe, dass man sich tatsächlich Richtung Scorsese und Raging Bull rantraut. Day of the Fight. Ja, und nur gut 100 Minuten mit Michael Pitt unter anderem, der erwähnte.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Preisen, weil da werden wir hier so ein paar Namen wiederlesen. Bester Film ist Poor Things geworden von Yorgos Lanthimos. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen. Einer meiner Lieblingsregisseure, der Trailer, ich muss gestehen, ich habe irgendwann ausgemacht, weil ich auch hier, ich will mir diese komplette Stimmung, will ich mir unbedingt im Kino geben. Was ich weiß, ist, dass es so eine frankensteinsche Geschichte sein soll, in der Emma Stone, glaube ich, das Monster oder so spielt. Und online hat man alle möglichen Sachen gehört. Ich glaube, der Film soll sogar Sexszenen oder Nudity haben. Auf jeden Fall sein bester Film bisher von Yorgos Lanthimos. Auf jeden Fall sein abgedrehtester Film, sein mutigster Film und auch eine wahnsinnig mutige Darstellung der Hauptdarstellerin Emma Stone. Die Leute überschlagen sich. Das soll
sehr, sehr stark sein. Emma zusammen mit Mark Ruffalo, genau. Willem Dafoe und nach 5 Jahren sein neuer Film, da muss einiges
drin. Ja, der hat ja 2 Filme parallel gemacht. Es gibt ja noch einen Film, den er mit Emma Stone gemacht hat, der wahrscheinlich nächstes Jahr direkt kommen wird. Der Lantimos ist ein, der kann was, der ist wirklich toll. Schade, dass du mit dem nicht so viel anfangen kannst, aber es ist, glaube ich, einer der großen Favoriten für den Oscar.
Ich werde das in Vorbereitung nochmal mir Sachen anschauen. Ey, vielleicht war ich auf dem falschen Fuß, man entwickelt sich, ich gucke mir das nochmal an. Ja. Und ich bin der Erste, der sich freut, wenn sich das ändert und wenn nicht, dann aber auch nicht. Willst du bei den Preisträgern kurz weitermachen? Weil wir hatten schon ein paar, also die Dings, ich spreche die Hauptdarstellerin falsch. Das beste Schauspielerin ist sie für Priscilla geworden.
Genau. Kaylee Spaney, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, okay.
Sehr, sehr interessant finde ich den Film, hier heißt er Lo Capitano, er heißt The Captain im internationalen Markt. Wer weiß, wie er dann hier nach Deutschland kommt, aber es ist der neue Film von Matteo Garrone. Oder Garon heißt er, glaube ich. Italienischer Regisseur, der hat unter anderem Gomorra gemacht, aber den von mir auch hochgeschätzten Das Märchen der Märchen. Und also ich glaube, ich habe den Trailer gesehen, das wird ein richtiger Knaller. Es geht um einen Jungen aus dem Senegal, der fliehen möchte, der möchte einfach raus und begibt sich dann durch die beschwerliche Reise durch die Wüste und es sieht episch aus, es sieht nach einer sehr schönen menschlichen Reise aus. Der Trailer ist richtig, richtig toll. Der Hauptdarsteller aus dem Senegal, auch eine Neuentdeckung, hat den Nachwuchspreis bekommen als bester Hauptdarsteller, auch scheint einfach ein rundum gelungener Film zu sein.
Na, die haben Straßencasting gemacht für den Film.
Ach so, ja. Also, und auch im Trailer wirkt er schon richtig toll. Also ich bin sehr gespannt auf The Captain beziehungsweise Yo Capitano.
Das war ohnehin so ein Doppel, ne? Dieses Migrationsthema kam bei einigen Filmen durch. Der zweite, der noch sehr gelobt wurde, aber glaube ich keinen Preis gewonnen hat, war Green Border, der sich mit der belarussisch-polnischen Grenze beschäftigt. Auch so ein Familienflüchtlingsding zurückgeschickt werden und auf diesen Leidensweg.
Der hat den Spezialpreis der Jury gewonnen.
Ah, ja. Stimmt. Ich wusste, ich habe nämlich genau, dass dieses Thema ist sehr ausgezeichnet worden, Migration dieses Jahr.
Also ich glaube, auf die anderen müssen wir jetzt nicht zu sehr angehen.
Memory hätten wir als einziges, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Memory ist, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
Ich habe gestern zwar alles gelesen, in der Menge fast vergessen, Jessica Chastain, Peter Sarsgaard hat nämlich
Sarsgaard bekommen als ist ein Unterschied. Nicht Sarsgaard, sondern Sarsgaard.
Ach, das ist nicht der S-Darsteller,
oder
was?
Nee, das ist ja sowieso nicht.
Ja, stimmt.
Peter Sarsgaard ist der in die glorreichen Sieben den Bösewicht unter anderem gespielt hat. Wenn du ihn mal googelst, das Gesicht
sofort. Ich hab's hier gerade. Da habe ich völlig was
erfahren. Ja, wird.
Okay, Memory, ich würde Schwachsinn erzählen. Ich stecke gerade nicht drin, um was es geht.
Genau, ich auch nicht. Ich glaube, ich würde nur noch eine Sache erwähnen wollen und die hat nichts mit dem Festival in Venedig zu tun, sondern Toronto hat jetzt direkt angefangen. Als Filmkritiker hat man es auch nicht einfach, wenn da sind ja einige hingereist und ich glaube, ich möchte das auch mal auf jeden Fall machen, dass ich zu einem dieser großen Festivals tingle. Und in Toronto war der Eröffnungsfilm der neue von Hayao Miyazaki, nämlich The Boy and the Heron, der in Japan schon ein Mega-Erfolg gewesen ist. Angeblich der letzte Film von Hayao Miyazaki, jetzt machte aber schon die Runde, dass er jetzt gesagt hat, war vielleicht doch nicht mein allerletzter Film. Der ist ja schon in den Ruhestand gegangen, ist aus diesem Ruhestand zurückgekommen und hat den jetzt gemacht. Da ist auch letzte Woche der Trailer bzw. der erste Teaser veröffentlicht worden. Und das sieht so Hammer aus. Und die Kritiken überschlagen sich. Also der muss einer der besten Ghibli-Filme seit langer Zeit sein. Deswegen sehr gespannt. Und ich hoffe, dass der dieses Jahr noch in Deutschland kommen wird. In den USA kommt er wohl dieses Jahr, Ende des Jahres noch, aber in Deutschland gibt es leider wie immer keinen Starttermin.
Aber halten wir mal fest an dieser Stelle, ne, wo wir so sagen, Streiks der Autoren und Schauspieler hin und her und große Filme, die verschoben werden. Gerade durch diese Festivals sieht man aber auch, was für tolle und interessante Sachen da auf uns zukommen und dass da auch vieles ist, wo man ein Auge drauf haben kann. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, hast du das Gefühl, es gibt so diese Wahrnehmung einer, ich sag mal nicht breiten Masse, das ist klar, aber schon einer gewisseren relevanten Masse auf diese Filme. Ich habe das Gefühl, die Berichterstattung in Deutschland selbst über Venedig, über Toronto und so weiter ist schon sehr, sehr dünn und findet kaum in einer größeren Ebene statt.
Naja, deswegen muss ich ja auf Twitter rumäumeln und wo auch immer ich mir das dann zusammenziehe. Also wenn wir nicht, du hast es vorhin gesagt, wenn man nicht die Seiten speziell ansteuert, die das davon da berichten oder sich auskennen, dann wirst du da nicht viel von hören. Dann kann man, wenn man Glück hat, wird man von Poor Things als Gewinner hören. Und auch über Ghibli wurde jetzt auch ein bisschen berichtet, aber ja, so ist es halt. Ich meine, dafür ist die Fachpresse auch da, dass die das dann auch abhandelt. Dafür sind wir dann auch da, um den Leuten das schmackhaft zu machen, weil ich natürlich auch immer hoffe, und dir geht es ja da ähnlich, dass der Film eben auch, Film ist ja sehr groß und breitflächig. Ja. Film ist nicht nur Rise of the Beasts oder Across the Spider-Verse. Ne, wir müssen ja nicht nur von den schlechten Filmen sprechen, aber es gibt ja mehr als nur Blockbuster. Und gerade mir wird ja oft vorgeworfen, ich würde viel zu viel Blockbuster auf meinem Kanal machen und zu wenig kleine Filme. Das ist ja ganz häufig nicht wahr, aber die kleinen Filme, die kriegen halt nicht diese Aufmerksamkeit. Deswegen kann ich auch verstehen, dass die normale Presse jetzt nicht über The Captain von Matteo Garrone spricht, weil das ist dann, glaube ich, eher was für die Cineasten. Aber ich freue mich immer darüber, wenn Leute uns schreiben, weil das passiert nämlich ganz häufig, dass die dann schreiben, ich habe mir jetzt Film XY auf meine Watchlist geschrieben oder vielleicht sogar gesehen und fand den toll.
Okay, ich bin gespannt, was die Zukunft da bereitet. Ich habe das Gefühl, dass so gerade jüngere Menschen, da gibt es so schon ein nachwachsendes anderes Interesse, dass sich das so ein bisschen dreht. Und
die
ich
Gehirne hoffe, verweichen ja durch TikTok. Also klar, ey, ich will da jetzt nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass man schon deutlich sieht, dass die Aufmerksamkeitsspanne im großen Durchschnitt nicht mehr die allerbeste ist.
Ja, aber ich rede nicht von den Teenagern. Ich glaube, so in den 20ern werden nicht wenige feststellen, ey, das tut meiner Psyche ja gar nicht gut und werden das dann genau ablehnen. Ich glaube, auf lange funktioniert dieses extreme Dopaminausschütten im 15-Sekunden-Takt nicht, weil die Leute merken, dass es sie für den Rest im Leben so schwer empfänglich macht. Also ich denke, da gibt es noch ein Erwachen.
Ja, aber da nimmst du ja an, dass jemand selbst diesen Schritt dann machen kann. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, und das sehen wir ja bei unserer Kleinen, die jeden Tag TikTok guckt und die, das sehen wir immer wieder, wenn wir auch alte Filme anmachen wollen, wenn die ein bisschen langsamer anfallen. Wir haben manchmal so Fälle gehabt, der Film läuft 3 Minuten und sie sagt, der ist scheiße, will ich nicht weiter gucken. Wo ich dann denke so, ey, der hat ja gar nicht angefangen, der konnte noch nichts entfalten, keine Stimmung, du hast noch keinen Charakter gesehen. Und das ist wirklich zum Teil so. Und ich glaube, dass so jemand wie unsere Kleine, die wird ja programmiert. Ne, und wie willst du denn in den 20ern selber den Schritt, Gedankenschritt machen und sagen so, ah nee, das mag ich eigentlich gar nicht. Weil wenn du 12 Jahre lang oder 20 Jahre lang das, die immer gleiche Art und Weise, wie du Medien konsumiert hast, auf dich hast einprasseln lassen, das sollst du dann von alleine ändern?
Ich glaube, das kommt nicht dazu. Ich glaube, du hältst das nicht 12, 20 Jahre aus, so Medien zu konsumieren, weil dich das irgendwann, dieses Dopamin macht dich für alles andere im Leben unempfänglich, sodass du dann irgendwann zu deinem Geburtstag kriegst, ein Geschenk, merkst so, hey, das macht gar nicht so viel mit mir. Also weil einfach dein Haushalt, dieses Glücksempfinden, wenn dir das abhanden kommt, weil sobald du dann nicht mehr aufs Handy schaust, wird alles grau und traurig oder du wirst schwieriger empfänglich für eben diese Aufnahme von Glück. Und dafür hat das zu viele Komponenten. Also ich glaube nicht, dass man 12 oder 20 Jahre so das konsumieren kann, ohne irgendwann zu merken, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Aber das wird sich auch erst zeigen, weil so lange gibt es diese Plattform noch nicht.
Also
das
ist, was ist ja nicht nur TikTok, ist ja Social Media ganz im Allgemeinen.
Ich bin am Ende froh, auf YouTube zu sein und so Reviews zu machen, die 10, 12 Minuten gehen. Weißt du, das ist halt immer noch so eine. Ich bin froh, dass ich das Gefühl zumindest habe, nicht Teil dessen zu sein, diese Aufmerksamkeitsspanne zu verkürzen. Und das sage ich jetzt an einem Podcast, der gerade 80 Minuten geht. Ja. Und den die Leute wirklich durchhören. Insofern, ey, es geht auch anders.
Danke nochmal für die vielen Leute, die jetzt auch, das muss man vielleicht mal sagen, wir haben ja letzte Woche eine Frage gestellt. Hast du geguckt, wie die ausgegangen ist?
Ach so, ja, ich bin leichter ersetzbar zu zweit.
Genau, aber wir haben auch sehr viele Kommentare bekommen. Danke dafür. Wir werden dann Robert bis nächste Woche ersetzen lassen, auch für diesen Podcast. Und
okay, kann ich dann trotzdem, kriege ich was ab von dem Werbekram?
Wollen wir noch eine Frage stellen für diese Woche? Wollen wir das vielleicht sogar, wollen wir sowas machen mit, glaubt ihr, dass die Sehgewohnheiten der Zuschauer sich verändert haben, irgendwie sowas? Wollen wir vielleicht die Aufmerksamkeit?
Ich glaube, dass sie sich verändert haben. Da würde jeder Ja sagen. Ich würde eher sagen, glaubt ihr, dass Social Media und den schlechten Einfluss, den es quasi auf die Leute hat, mit ihrem Aufmerksamkeitsspanne in Zukunft so bleiben wird?
Sprich, dass es so, wie du gerade gesagt hast, dass es irgendein Alter gibt, an dem sich das rückgängig machen lässt oder an dem
beziehungsweise ob es eine Gegenbewegung gibt. Also glaubt ihr, es werden auch wieder bessere Zeichen kommen in Bezug halt auf Filme konsumieren, aushalten können. Einfach mal aushalten können.
Ich glaube nicht, aber du nicht. Und ich bin sehr gespannt, was die Leute sagen. Ja.
Alright, okay. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche
wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.